Wir beginnen mit einer Einführung und dann wollen wir in die Textbesprechung gehen. Die Einführung ist nicht zu lange, aber es gibt einige einführende Gedanken, die es gilt zu bewegen. Als erstes, zwecks einer Einführung kurz, welche Gründe gibt es, sich mit diesem Brief, diesem Hebräerbrief zu befassen? Erstens, wegen seiner Aufforderung, uns mit Jesus Christus zu befassen. Und wenn jemand uns auffordert, sich mit Jesus Christus zu befassen, dann wird er sofort für uns interessant, nicht wahr? Wenn jemand an Jesus interessiert ist, und wir sind ja an ihm interessiert, wenn wir jemanden treffen, der das ist, dann wird er schon als Person für uns interessant. Nun ist es so, dass wir in diesem Brief einige starke solche Aufforderungen haben. Zum Beispiel, Entschuldigung, in Kapitel 2, Vers 9. Aber wir sehen den, ich werde übrigens den Brief besprechen nach meiner Fassung. Herr Schwarzkopf, der die Briefe des Neuen Testamentes von mir übertragen, der gibt sie heraus und der ist hier angemeldet, aber ist offenbar noch nicht angekommen. Er bringt Exemplare mit, er dürfte sie am Freitag abgeholt haben, jetzt dürften sie endlich vorliegen. Ich lese also, ich werde diesen Brief also nach dieser Fassung besprechen. Hier und da habe ich bereits wieder einige Korrekturen angebracht, aber ansonsten ist es diese Fassung. Und sie wird dann hoffentlich aufliegen, sodass man sich die erwerben kann, wenn er will. Jetzt Kapitel 2, Vers 9, das nur zur Erklärung, wenn ich einen anderen Text lese. Aber wir sehen den, der ein wenig geringer, denn die Engel gemacht wurde, damit er durch die Gnade Gottes für jeden den Tod schmeckte. Jesus. Wir sehen Jesus. Wir wollen Jesus sehen, baten die Griechen. Und diese Bitte gelangte an Jesus über seine Jünger. Auch wir wollen Jesus sehen. Und der Hebräerschreiber sagt, wir sehen ihn und wir wollen ihn auch sehen. In Kapitel 3, Vers 1 ruft er dann konkret auf, betrachtet ihn, weswegen heilige Brüder, mit Teilhabe am himmlischen Ruf, betrachtet den Gesandten und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Betrachten ist etwas mehr noch als sehen. Wir nehmen uns Zeit, ihn zu betrachten, und zwar in seinem Wort. Von dieser Seite, von der anderen Seite. Und dann die bekannten Verse aus Kapitel 12. Kapitel 12. In Vers 1 ist der Aufruf, lasst uns, und dann heißt es in Vers 2, dabei hinwegsehen auf des Glaubens Anführer und Vollender Jesus, der für die Freude, die vor ihm lag, das Kreuz erduldete, dessen Schmach er verachtet hatte, sich auch setzte zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet wohl den. Hier haben wir eine weitere Steigerung. Lasst uns hinwegsehen von anderen, hinsehen auf Jesus, betrachten, wohl betrachten den, der so großes Widersprechen von Sündern gegen sich erduldete und erduldete. Ja, er hat's erduldet. Diesen Jesus, der für uns litt, starb, auferstand, gen Himmel fuhr, heute für uns zur Rechten Gottes sitzt. Den wollen wir betrachten. Der Hebräerschreiber ruft uns nicht nur auf, ihn zu betrachten, er gibt uns selbst Bilder von Jesus. Ein herrliches Bild haben wir gerade in Kapitel 1. Es nimmt mich Wunder, dass einige Schwierigkeiten hatten am Anfang der christlichen Geschichte und später wohl immer noch. Luther hatte Schwierigkeit. Warum man Schwierigkeit hatte, dieses Buch in die Reihe der biblischen Bücher aufzunehmen. Denn dieses Buch spricht so viel von Jesus und gibt uns so herrliche Züge von ihm, dass man sich wundert, warum konnte man anders denken, als dass dieses vom Heiligen Geist käme. Wir haben hier reichlich Jesus gezeigt in diesem Buch, wie ja immer wieder, besonders im Neuen Testament, aber auch im Alten. Also wir wollen uns mit diesem Buch befassen, das uns Jesus zeigt und aufruft, Jesus zu betrachten. Zweitens, ein zweiter Grund, sich mit dem Buch zu befassen. Dieses Buch ist eine starke Hilfe zur Bewahrung im christlichen Glauben an Jesus und ist eine Förderung unseres Glaubens. Das ist gerade das Anliegen dieses Buches, dass wir bewahrt bleiben. Dieses Buch liefert uns mehr Hilfen als einige andere Bücher zur Bewahrung in unserer Treue zu Jesus Christus. Und deshalb sollten wir uns wirklich intensiv immer wieder mit diesem Buch befassen. Drittens, dieser Brief ist fernerhin eine unverzichtbare Hilfe, die Verbindung zwischen Altem und Neuem Testament zu verstehen, was ja seit Anfängen der christlichen Geschichte des Neuen Testamentes immer wieder ein Problem war. Denken wir an die Apostelgeschichte 15, ja? Die Brüder taten sich schwer mit dem Verhältnis des Gesetzes zur Gnade, zum Evangelium. Und dieses Buch konzentriert sich gerade auf dieses Thema. Wie verhält sich alttestamentliches Wahrheitsgut zu Neuem und umgekehrt? Wir haben übrigens, was Jesus Christus, die Mitte der Heiligen Schrift betrifft, sowohl Alten als Neuen Testamentes, Christus als dreifach Großen dargestellt. Christus ist der große Hohepriester, Kapitel 4, Vers 14. Christus ist der große Priester schlechthin, Kapitel 10, Vers 21. Und Christus ist der große Hirte, Kapitel 13, Vers 20. Als nächstes die Frage, immer noch zur Einführung, wer ist der Verfasser dieses Briefes? Von Anfang, nicht gerade von Anfang, die ersten Leser haben es gewusst, aber bald darauf ist diese Frage zu einem Problem geworden. Der Ausleger Lenski, ein lutherischer Ausleger, wohnhaft in Amerika, meint, dieses Problem gelöst zu haben und lehnt sich an Luther an, geht aber ein Stück weiter als Luther und führt nach seinem Dafürhalten einige Beweise dafür an, dass es Apollos war, der diesen Brief schrieb, und er weiß sogar, wo die Leser wohnten und so weiter. Er meint, sie seien eine Gruppe, eine etwas inselhafte oder isolierte Gruppe von Juden, jüdischen Christen in der großen Stadt Rom. Nun, Ich habe Verständnis für seine Argumente, sie sind zum Teil recht überzeugend und es lohnt sich, damit sich zu befassen. Ich bin aber nicht imstande, ihm ganz zu folgen. Ich denke, die Argumentation bleibt trotz seiner Bemühungen hier und da doch etwas zu kurz, zu einfach oder zu schnell. Auf jeden Fall war der Verfasser wohl ein Jude. So viel können wir sagen. Denn in Kapitel 1, Vers 1 sagt er ja, dass Gott zu den Vätern, zu unseren Vätern gesprochen hätte. Und das tat ja Gott zu den Juden, zum Volke Israel. Und wenn er ein Nachkomme dieser Väter ist, dann ist er wohl ein Jude. Das kann man schon einmal sagen. Von daher können wir sagen, dass alle Autoren des Neuen Testamentes, mit Ausnahme von Lukas, jüdische Herkunft waren. Von Lukas wird gesagt, dass er von den Völkern kam, also nicht Jude. Weiter, der Verfasser, wenn wir auch nicht seinen Namen kennen, ist den Lesern bekannt. Sie wissen es, ihnen ist er nicht unbekannt. Sie wissen, wer ihnen einen Brief schreibt, dass er geht aus Kapitel 10, Vers 34 und Kapitel 13, den Versen 18 und 19 und Vers 23. Und umgekehrt, der Autor kennt die Leser. Nicht nur wissen sie, wer es ist, er kennt auch sie. Und er scheint in gewissem Sinne zu ihnen zu gehören. Es ist also eine starke Verbundenheit da. So stark, dass er sich zu ihnen gehörig weiß. Kapitel 13, Vers 19. So viel können wir feststellen, er ist nicht ein Apostel. Das heißt, auf jeden Fall nicht gehört er nicht zu den Aposteln, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus bekamen. Diesen Brief hat er von Gott in dem Sinne, dass er durch den Heiligen Geist Hilfe bekam, geführt wurde, ihn zu schreiben. Aber das Evangelium als solches hat er von Menschen gehört. Das sagt er in Kapitel 2. Aus dem ersten und dem dritten Vers dort ergeht, dass er und die Leser das Evangelium, die Heilsbotschaft, überkommen haben von anderen, die aber die Botschaft von Jesus direkt bekamen. Er gehört also nicht zum ersten Kreis der Boten, wie die 12 Jünger Jesu, das heißt Matthias ersetzt den Judas, und dann Paulus, möglicherweise auch Jakobus, der Halbbruder des Herrn. Das sind die 13 oder 14, wir sagen, fundamentlegenden Aposteln nach Epheser Kapitel 2 und 3. Das sind die ersten, die Apostel ersten Ranges. Wenn der Hebräerschreiber ein Apostel ist, wir haben aber nicht genügend Beweis, ihnen Apostel zu nennen, aber wir dürfen ihn einen Propheten nennen, denn jeder, der uns Gottes Wort gibt, jeder Autor der Heiligen Schrift, wird dadurch Prophet, dass er durch den Heiligen Geist uns göttliche Offenbarung dieser Art gibt. Wenn er aber ein Apostel wäre, würde er ein Apostel zweiten Ranges sein, wie Barnabas und Silas und andere. Also, so viel dürfen wir sagen, Paulus, entgegen den Notizen, die Sie vielleicht am Ende des Briefes sehen in Ihrer Bibelausgabe, entgegen dieser Aussage, die ja nicht zum Wort Gottes gehört, als deine Randnotiz, ist es nicht Paulus, der diesen Brief geschrieben hat. Es gibt zu viele Argumente schon sowieso dagegen, ohne Kapitel 2, 1 und 3. So viel wissen wir auch, es ist nicht Timotheus, denn er spricht von Timotheus in der dritten Person. Timotheus ist also ein anderer als der Autor. Er gehört zur zweiten Reihe derer, die Botschaft des Evangeliums bekommen. Wie schon gesagt, er bekommt seine Botschaft von anderen, die in der ersten Reihe der Hörer Jesu stehen. Er gehört zur zweiten Generation. Er hat aber die Apostel offenbar erlebt. So viel können wir sagen. Er hat die Apostel erlebt nach Kapitel 2. Und er ist ein Freund des Timotheus nach Kapitel 13, Vers 23. Sodann können wir sagen, er gebraucht das beste Griechisch im Neuen Testament. Er ist ausgezeichneter Griechischkenner und führt eine hervorragende griechische Sprache. Er ist ein guter Argumentierer. Er kann Beweise finden und er kann sie gut darlegen. Er kann überzeugend sprechen. An dieser Stelle aber möchte ich mich wehren gegen die, die behaupten, er wäre stark von einer besonderen Auslegungsmethode in Alexandrien beeinflusst. Ob er in Alexandrien zur Schule ging oder nicht, das sei dahingestellt. Aber seine Auslegung ist nicht eine schriftfremde, sondern ist eine echte, gute biblische Exegese. Wir müssen also vorsichtig sein, wenn Ausleger dieses hineinbringen wollen. Er argumentiert von der Schrift, aber nicht schriftfremd, sondern wirklich mit gutem Bibelwort. Interessant ist für mich, dass er Teil einer Gruppe ist. Und diese Gruppe ist nicht notwendigerweise die, die seine Leser darstellen. Er scheint noch zu einer anderen Gruppe zu gehören. Das ersehen wir aus Kapitel 5, Abvers 11, dann Kapitel 6, den Versen 9 bis 11, Kapitel 6, 9 bis 11, und Kapitel 13, Vers 18. Diese Gruppe scheint den Lesern gegenüberzustehen. Welche Gruppe das ist, weiß ich nicht, wissen wir nicht. Ferner noch einige kurze Notizen. Er ist einmal gefangen gewesen, nach wohl besserer Lesart in Kapitel 10, Vers 34. Kapitel 10, Vers 34. Sein Name ist leider, für uns leider, aber das wird Gott so geführt haben, in Vergessenheit geraten. Vielleicht in Vergessenheit geraten, damit wir gerade aus diesem Buch nur Jesus sehen und keinen Autor. Ja? Wie früher viele Verfasser christlicher Schriften sich einfach geheim hielten, vielleicht noch ihre Initialen hinterließen, A, B oder wie immer es war, aber der Autor ist nicht bekannt geworden, vielen wenigstens nicht bekannt geworden. So hat der Heilige Geist seinen Namen in Vergessenheit geraten lassen, aber wir sehen vielleicht gerade deswegen umso klarer die Züge unseres Herrn, die er uns so schön vorgemalt hat. Wer waren die Empfänger? Wer waren die Empfänger dieses Briefes? Auch das ist für uns ein Rätsel, aber vielleicht nicht so stark als der Autor. Wir dürfen vermuten, sehr stark, dass sie Juden waren, wie auch der Schreiber, denn auch sie gehören wohl zu den Vätern oder zu den Nachkommen der Väter, zu denen Jesus, zu denen Gott Wort Gottes gerichtet hatte durch Propheten. Das ergeht aus Kapitel 1, Vers 1, sowohl als aus Kapitel 2, Vers 16. Sie sind also Nachkommen Abrahams offenbar. Das sind Andeutungen dort. Ebenfalls Kapitel 6, Verse 1 und 2. Kapitel 6, Vers 1 und 2 übrigens beziehen sich nicht auf erste Wahrheiten, die wir in unseren Kreisen zuerst jungen Christen weitergeben würden. Das tut man zu schnell, wenn man diese Verse versucht auszulegen. Das sind erste Wahrheiten, die man in jüdischen Kreisen sich bemühte, klar zu machen. Das sind jüdische Themen. Die ersten Leser dieses Briefes sind unter anderem vertraut mit dem israelitischen Gottesdienst. Wenn sie auch außerhalb des Landes Israel wohnen, so sind sie zu Hause im Worte Gottes und sie kennen auch ihren gegenwärtigen Gottesdienst, der in Jerusalem stattfindet, und gehen natürlich wahrscheinlich oder sind in Synagogen gegangen, wo immer sie wohnten. Sie sind wahrscheinlich griechischsprachig. Gott hat einen ausgezeichneten Griechischkenner gebraucht, um ihnen in griechischer Sprache Wort Gottes zu bringen. Man darf also voraussetzen, dass sie griechischsprachig waren. Ihre Bibel ist ganz offensichtlich eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes. Man sollte aber vorsichtig sein, und die Ausleger sind an dieser Stelle nicht vorsichtig genug. Man sollte vorsichtig sein, nicht zu schnell von einer sogenannten Septuaginta zu sprechen. Wir wissen nicht, ob es damals eine Septuaginta gab. Das ist eine Überlieferung, die nicht zur Genüge belegt ist. Und ich möchte hier ermutigen, ein wenig kritischer zu denken an dieser Stelle. Es gibt sogar Gelehrte, die gute Argumente dafür anführen, dass es eine sogenannte Septuaginta nie gegeben hat. Aber eine griechische Übersetzung dürfte es gegeben haben, und eine solche Übersetzung haben offenbar diese Leser. Sie wohnen offensichtlich nicht im Lande Israel. Übrigens, Brüder, das Land Israel heißt nicht Palästina. Wollen wir einmal aufräumen mit diesem Ausdruck. Zu lange ist er im Munde und in der Feder von Christen geführt worden. Was heißt Palästina? Philisterland. Philisterland ist ein relativ neuer Name für dieses Land, zu biblischen Zeiten nicht gebraucht. Das Land heißt Israel und nicht Palästina, auch wenn alle unsere Karten das sagen. Also sie wohnen nicht im Lande Israel, das ergeht zum Teil aus Kapitel 2, Vers 3. Wie werden wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil missachtet haben, welches, nachdem es den Anfang seiner Verkündigung durch den Herrn nahm, im Weitergeben an uns von denen festgemacht wurde, die ihn hörten. Ja, diese Leser haben den Herrn selbst offenbar nicht erlebt. Von daher ist es zu viel zu vermuten, dass sie im Lande Israel wohnen. Es gab im Süden wie im Norden, im Osten und Westen zu viele Juden, die Jesus erlebt hatten, als dass dieses auf solche zutreffen sollte. Wir müssen also schließen, dass sie außerhalb von Israel wohnen. Und übrigens, warum soll man Israeliten im Lande Israel einen Brief schreiben in griechischer Sprache? Warum nicht in Aramäisch oder Hebräisch? Ja, dann kann man sagen, und Matthäus? Matthäus ist nicht geschrieben speziell für Juden in Israel. Matthäus ist geschrieben für alle Juden und übrigens nicht nur für Juden, sondern auch für andere. Deshalb in Griechisch verfasst. Vielleicht liegt eine aramäische Form als Vorlage vor, das wollen wir nicht bestreiten. Aber wir haben kein, so viel ich weiß, kein Buch im Neuen Testament, das speziell nur für israelitische, das heißt für Juden im Lande Israel gedacht war. Sofort von Anfang an war vorgesehen, dass die Botschaft auch andere erreiche, einschließlich natürlich auch Christen im Lande Israel. Auch ergeht diese Tatsache daraus hervor, dass Timotheus so erwähnt wird am Ende des Briefes, wie es der Fall ist. Timotheus ist vornehmlich ein Missionar außerhalb des Landes Israels. Er ist nicht jemand, der in erster Linie oder speziell im Lande Israel zu Hause ist. Von daher gesehen würde es etwas befremden, wenn die Leser jetzt sich besonders freuen sollten über die Freilassung von Timotheus und so weiter. Natürlich, einige von ihnen kennen ihn wohl, aber er war eher fremd im Lande Israel, war dort gewesen mit Paulus und so weiter. Aber sein Leben hat er und auch seinen Dienst mehr außerhalb des Landes verbracht. Und doch erkennen die Leser Timotheus, also sie dürften außerhalb des Landes gewohnt haben. So viel wissen wir auch über die ersten Empfänger. Sie sind ein Kreis mit ähnlichen Problemen. Ein Kreis mit ähnlichen Problemen. Und von daher schon dürfen wir hinzufügen, dass der Kreis nicht sehr groß ist. Denn je größer der Kreis, je vielfältiger die Probleme und die Situationen. Sie sind schon einige Zeit gläubig. Auch von daher ist nicht anzunehmen, dass sie ein großer Kreis sind. Denn je größer der Kreis, je wahrscheinlicher der, dass das geistliche Alter verschieden ist. Sie sind schon einige Zeit gläubig nach Kapitel 6, Vers 12. Sie sind aber nicht stark gewachsen im Glauben, leider. So viel muss man auch sagen. Dennoch haben sie zu ihrer Zeit Zeichen echten Lebens gezeigt. Kapitel 6, Verse 9 und 10. Sie hatten Zeichen echten geistlichen Lebens gezeigt. Es scheint, als ob ihr Vertrauen zu Jesus Christus dabei ist, abzunehmen. Und die Gefahr des Abfalls will der Verfasser energisch abwenden. Sie schielen nach dem Glanz äußerlichen Gottesdienstes. Das ist immer die Gefahr. Das war die Gefahr im alten Judentum, etwas nach dem Äußeren oder beim Äußeren stehen zu bleiben. Und diese möchten wieder den Glanz alten testamentlichen Gottesdienstes. Aber der Schreiber betont, warum das im Evangelium nicht so ist. Für uns ist manches unsichtbar geworden im Gottesdienst. Deshalb ist er nichts Besonderes für die Sinne. Und wir sollten auch vorsichtig sein, dass wir nicht zu viel Sinnliches in unseren Gottesdiensten aufkommen lassen, sei es für das Auge oder für das Ohr. Denn wir verkehren mit unserem Gott vornehmlich über das Ohr und den Mund. und nicht über das Auge. Frage: Sind sie ausgewiesen aus Rom? Wir wissen ja, dass seinerzeit Aquila und seine Frau Priscilla aus Rom ausgewiesen wurden mit anderen. Es gab schon sehr früh Christen in Rom. Vergleichen Sie die Liste in der Apostelgeschichte 2 am Pfingsttage. Wenn jetzt später Christen aus Rom ausgewiesen werden mit Juden, kann es sein, dass eine Gruppe zusammengehalten hat, wie auch manche von ihnen sich zusammengehalten haben und dann sich in einem anderen Lande dorthin verpflanzt haben. Das wäre nicht unwahrscheinlich. Vielleicht hat es irgendwo eine solche Insel gegeben, wir wissen nicht wo. Aber es könnte sein, dass sie ausgewiesen aus Rom waren. Der Ausleger Zahn und auch Lenski, der ihm hierin folgt, behauptet, es wären Christen in Rom, die dort etwas abseits von den anderen wohnten. Ich finde das schwer zu glauben. Warum? Denn Lenski behauptet, das wären Christen, die Paulus zum Herrn geführt hätte. Aber Paulus war einige Jahre in Rom, bevor er wieder entlassen wurde. Und wenn sie unter seinem Einfluss standen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie nicht mitbekommen hätten, dass Heiden und Juden als Christen nur eine Gemeinde bilden, nicht zwei separate Gruppen. Von daher finde ich es schwer, also Lenski zu folgen. Das Evangelium haben die Leser von solchen bekommen, die Jesus gehört hatten. Wer sie waren, wissen wir nicht. Das ergeht aus Kapitel 2, den Versen 1 und 3. Aber diese ersten Boten sind offensichtlich bereits gestorben. Sie werden aber aufgerufen, deren Glauben nachzuahmen. Kapitel 13, Vers 7. Man vergleiche auch Kapitel 12, Vers 23 an dieser Stelle. Die Leser haben Verfolgung erlebt. Nicht allzu schwer. Es gab wohl keine Toten. Nicht bis aufs Blut, Kapitel 12, 3 und 4. Und doch war es ernste Verfolgung. Hab und Gut haben sie unter Umständen aufgeben müssen. Kapitel 10, 32 bis 34. Kapitel 10, Verse 32 bis 34. Und als letztes, mit dem Verfasser des Briefes sind die Leser eng verbunden. Kapitel 13, Vers 19. In welcher Zeit ist der Brief abgefasst worden? Etwas über die Abfassungszeit. Da wissen wir einiges, ziemlich Spezifisches und doch nicht sehr viel. Aber dieses Wenige hilft uns schon, den Brief in etwa zu datieren. Einmal nach vorn hin, das heißt, wenn die Zeit nach vorn geht, sagen wir uns, dass der Brief offensichtlich vor 70 nach Christus verfasst ist. Also die Jerusalem und der Tempel sind noch nicht zerstört. Dieses Ereignis liegt noch in der Zukunft. Denn nach Kapitel 8, Vers 4, das darf ich lesen, Kapitel 8, Vers 4, besteht der Tempeldienst noch. Wenn er in der Tat, das heißt Jesus, auf der Erde wäre, wäre er kein Priester, da Priester da sind, jetzt in Jerusalem, die nach dem Gesetz Gaben darbringen. Der Tempelgottesdienst läuft also immer noch. Folglich ist der Tempel nicht zerstört. Man vergleiche auch Kapitel 13, Verse 11 bis 13, die dann verständlich werden, wenn wir Kapitel 8, Vers 4 beachten. Andererseits ist der Tod des Apostels Paulus wahrscheinlich schon Geschichte. Und er ist etwa in der Mitte wohl, vielleicht kurz vor der Mitte, 64 nach Christus, getötet worden in Rom. Dass Paulus schon gestorben ist, ergeht aus einer kleinen Argumentationsreihe. Das heißt, erstens, Paulus hat den Brief nicht geschrieben. Der Verfasser ist also nicht Paulus. Aber zweitens, der Verfasser ist offensichtlich ein enger Mitarbeiter und Freund von Timotheus. Aber Timotheus, drittens, als er lebte, hat seine Zeit und seinen Einsatz dem Apostel Paulus gewidmet. Sein Dienst stand ganz im Schatten und im Zeichen des Dienstes von dem Apostel Paulus. Wenn also Paulus gestorben ist und Timotheus jetzt mit einem anderen dient, in Verbindung mit einem anderen, dann dürfte klar sein, dass wir hier den Brief anzusetzen haben zwischen dem Tod des Apostels Paulus und der Zerstörung Jerusalems, der Zerstörung des Tempels. Und dann kämen wir auf eine Zeit zwischen 65 und 70, also vielleicht 67 in der Reihe. Der Brief ist auf jeden Fall geschrieben worden während der Lebzeit des Timotheus. Es sei denn, der Verfasser nicht weiß, dass er umgekommen ist und nur hofft, dass Timotheus kommen wird. Er ist ja noch nicht da, nicht wahr? Auf jeden Fall. So viel er weiß, lebt Timotheus noch. Zum Inhalt dieses Briefes. Und hier zuerst etwas über die Gattung. Was heißt Gattung? Nun, wir haben in der Bibel verschiedene Schriften oder Bucharten. Wir haben Geschichte, wir haben Gesetzesbücher, wir haben poetische Bücher, wir haben Drama, das heißt ähnlich wie Schauspiel, nicht direkt Schauspiel, sondern Bericht, ein Gespräch, also wie in einem Schauspiel, Hiob zum Beispiel. Hohelied auch, könnten wir sagen. Hohelied ist beides, ein Gespräch und ein Lied. Wir haben Briefe. Also, wir haben verschiedene Gattungen. Der Hebräerbrief, jetzt ist die Frage, welche Gattung haben wir hier? Nun, ich spreche schon von einem Brief, ich sollte das vielleicht nicht tun. Ich sollte vielleicht sagen, das Hebräerbuch hat am Anfang keine Begrüßung. Und das erschwert zunächst einmal die Feststellung der Schriftart. Dieses Buch beginnt wie ein Vortrag. Von daher könnten wir sagen, er wäre also ein Vortrag. Hat aber einen Schluss, an dem man ihn als Brief erkennt. Wir kommen erst bis zum Schluss, bevor wir wirklich erkennen, dass es ein Brief ist, obwohl wir schon unterwegs das vermuten, weil er die Leser so wie in einem Brief anspricht. Es ist also doch ein Brief und wir tun recht, wenn wir ihn so bezeichnen. Zweitens dann, was den Inhalt betrifft, die Thematik. Im Hauptteil des Buches, und dieser beginnt in Vers 1 und geht bis zu Kapitel 13, Vers 17. Ab Vers 18 haben wir Schluss. Persönliches. Im Hauptteil des Buches wechseln sich ab Unterweisung, ob Unterweisung überwiegt oder Anweisung überwiegt. Und jetzt gebe ich einen Wink. Wenn Sie Kommentare zur Hand nehmen, werden Sie merken, feststellen, dass nicht jeder Ausleger diesem Kriterium Rechnung trägt. Er vergisst, dass wir mit Sätzen arbeiten müssen, wenn wir auslegen. Und es ist ein Unterschied, ob ich einen Indikativsatz habe oder einen Imperativsatz. Das heißt, ich muss mich fragen, besteht eine Schrift hauptsächlich aus Befehlen, wie die Bücher Mose zum starken Maße aus Befehlen bestehen? Das ist dann Gesetz oder Anweisung. Oder habe ich Lehre oder Geschichte, Unterweisung? Es wird erzählt im Indikativ. Ein Indikativ ist ein Erzählsatz. Ich sitze hier. Das ist ein Erzählsatz. Bitte setzen Sie sich. Das ist ein Imperativ. Und jetzt ist die Frage, was überwiegt in einem Buch? Denn der Titel eines Buches hat sich danach zu richten. Was haben wir denn hier für eine Art von Schrift? Ja. Und das bestimmt nun das Thema eines Buches. Sonst können wir schiefgehen und falsch auslegen. Glücklicherweise hat der Verfasser selbst für uns dieses Problem gelöst. Wir haben beides in diesem Buch, Unterweisung und Anweisung. Welches überwiegt? Das teilt er uns mit, gegen Ende des Buches. 13, Vers 22. Wir nehmen uns die Zeit, das zu lesen. 13, 22. Ich rufe euch aber auf, Brüder, lasst euch das Wort des Aufrufes gefallen. Ich vermute mit ziemlicher Sicherheit, dass ihr fast alle an dieser Stelle zweimal das Wort ermahnen habt. Ich ermahne euch und dann als Hauptwort das Wort der Ermahnung. Nehmen Sie einen roten Stift, wenn Sie Ihre Bibel nicht, wenn Sie den Mut haben, Ihre Bibel zu entstellen und streichen Sie das durch, denn das steht nicht im Grundtext. Das Wort im Grundtext darf man meines Erachtens nicht mit ermahnen übersetzen. Auch in Römer 12 nicht, es kommt oft vor. Ja. Auch wir haben gelernt, so zu sprechen, aber das ist Kanaans Sprache, das heißt christliches Deutsch. Und wir sollten uns meiden, allzu christlich zu sprechen an dieser Stelle, denn es ist nicht christlich. Ja. Deshalb, ermahnen im heutigen Deutsch trägt einen Geruch oder ein Aroma, einen Duft von Negativem. Oder anders gesagt, hat einen Geruch. Das heißt, ich spüre da etwas Negatives. Wenn jemand mich ermahnt, dann fühle ich mich etwas bedrückt, nicht wahr? Wir haben uns daran gewöhnt, es etwas positiver oft zu gebrauchen. Wenn wir die Bibel lesen, dann schon noch mehr. Und dennoch ist man immer geneigt, auch in biblischen Texten, wo es heißt, ich ermahne euch, zu vermuten, unbewusst, dass die Leser sich irgendwo zu Schulden haben kommen lassen. Das ist nicht der Fall. Es kann der Fall sein, aber es muss nicht der Fall sein. Wenn zum Beispiel Paulus sagt in Römer 12, ich rufe euch auf, das ist, was das Wort eigentlich bedeutet. Ja? Parakalein ist aufrufen, kann auch Trost bedeuten. Ich tröste euch. Ja? Besonders in 1. Thessalonicher 4, Vers 18, da spricht Paulus von der Entrückung und sagt dann am Ende, so tröstet nun einander mit diesen Worten, ja? Da steht das Wort, das mit Ermahnen übersetzt wird. Ja? Er könnte auch gesagt haben, wenn ihr jetzt wenn lutherisch übersetzt würde, ich ermahne euch mit diesen Worten. Aber ich könnte, wenn ich mit meinen Worten übersetzen würde, könnte ich sagen, ich rufe euch auf mit diesen Worten. Und das wäre vollkommen biblisch, nicht wahr? Hier habe ich die Entrückungsworte. Beides trifft zu. Ich tröste euch, ich ermutige euch, aber andererseits, ich rufe euch auf. Handelt auch. Nicht nur ich gebe euch, sondern ich erwarte auch eine Antwort von euch. Was sagt ihr jetzt dazu? Ihr seid nicht schuldig geworden, ich ermahne euch nicht. Ihr habt nichts Böses getan, aber es gilt jetzt Gott eine Antwort zu geben auf dieses Offenbarungswort. Also das zum Wort selbst. Wenn wir also das bessere Wort Aufruf ernehmen, dann wissen wir, dieser Brief ist ein Aufruf zur Tat oder zum Handeln. Und wenn aber beides vorkommt, und es kommt beides vor, Lehre und Aufruf, Unterweisung und Anweisung oder Aufruf, dann wissen wir jetzt von diesem Vers her, wie der Verfasser gedacht hat. In seinem Denken hatte er das Anliegen, Christen eine Aufgabe nahezulegen. Nicht nur Informationen in erster Linie zu geben und dann die anzuwenden. Das wäre möglich, das tut Paulus, nicht wahr? Lehre, Anwendung. Aber hier ist mehr als Anwendung. Hier ist von vornherein das Anliegen eines Aufrufes, eines ernsten Aufrufes. Und in der Tat ist Gefahr vorhanden. Und eigentlich, wenn das Wort es zulassen würde, hätte er Ermahnung schreiben können. Ja? Das hätte er tun können. Denn es war Schuld da. Aber auf jeden Fall liegt der Aufrufgedanke im Vordergrund. Und so wollen wir dabei bleiben. Und was folgt daraus? Er hat Lehre geschrieben, zwecks des Aufrufes. Um aufrufen zu können, um Argumente zu liefern, hat er ihnen Informationen gegeben. Aber das erste Anliegen ist der Aufruf. Der anwendende Teil überwiegt also in der Betonung. Es lag dem Schreiber daran, einiges bei seinen Lesern zu korrigieren. Und zu diesem Zweck gibt er ihnen Informationen, die sie zur nötigen Umstellung anspornen sollen. Im Brief ist viel vom Glauben und Treubleiben die Rede. Dazu will er aufrufen. Eine passende Überschrift wäre also, und jetzt das eigentliche Thema, wenn wir bei der Thematik sind, vom Treubleiben im Glauben. Nicht nur ein Aufruf, es geht um Glauben und zwar vom Treubleiben im Glauben. Nun, das war die Einführung.